Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die UBS erhöht ihr Aktienkapital mit Geld aus Singapur und Saudi-Arabien. Die beantragte Sonderprüfung zu den Milliardenabschreibern wird knapp abgelehnt. Die Generalversammlung der Bank in Basel, wir berichten und analysieren ausführlich. Die Schweiz anerkennt den Kosovo und sucht gleichzeitig mehr Nähe zu Serbien. Die Schweiz liberalisiert den Postmarkt, und zwar in 2 Schritten schneller als bisher angenommen. Das Bundesgericht schützt Forderungen von Flugschneisen Hauseigentümern. Der deutsche Bundesgerichtshof begrenzt Computerschnüffeleien der Untersuchungsbehörden. BMW bremst hart, aber ohne Bremsspur. Der Autohersteller streicht 8000 Stellen, angeblich ohne Entlassungen. Und Henri Wehr, der Mann, der den Schweizer Widerstand verkörpert hat, gerät in Vergessenheit. Le General Passé im Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Simon Loy.
Bis um 17 Uhr dauerte die außerordentliche und teilweise turbulente Generalversammlung der UBS in Basel. Die rund 6.500 Aktionäre billigten die umstrittene Aktienkapitalerhöhung von 13 Milliarden Franken aus Singapur und dem Nahen Osten. Die Aktionäre lehnten eine Sonderprüfung ganz knapp ab, wie sie die Stiftung Ethos beantragt hatte. Mit dieser Sonderprüfung sollte ermittelt werden, wie es zu den Verlusten von über 20 Milliarden Franken bei der UBS kommen konnte. Aus Basel, Thomas Rüst.
Der Entscheid fiel unerwartet knapp. Auf den Antrag für eine Sonderprüfung entfielen 46% der Aktienstimmen. Die Stiftung Ethos, die große Schweizer Pensionskassen vertritt und eine Sonderprüfung wollte, hatte nur mit 35% zugunsten ihres Antrags gerechnet. Die hohe Zahl von Stimmen für solche Ermittlungen wird deshalb als ein Achtungserfolg für Ethos gewertet und als eine offene Misstrauenskundgebung gegen UBS-Verwaltungsratspräsident Ospel. In der mehrstündigen, zum Teil turbulenten Diskussion meldeten sich rund 30 Aktionäre zu Wort, die in ihrer großen Mehrheit die Führung der UBS hart kritisierten. Gleichwohl setzte sich der UBS-Verwaltungsrat in Basel durch, nicht nur bei der Frage der Sonderprüfung. Angenommen wurde auch die Mittelbeschaffung mittels Aktiendividende. Und schließlich wurde am Abend auch die vorgesehene Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Franken mit 2/3 Mehrheit genehmigt.
Die Post soll sich schneller als geplant dem vollen Wettbewerb stellen müssen. Schon in 4 Jahren will der Bundesrat in allen Bereichen auch andere Anbieter zulassen. Einen ersten Schritt dazu plant die Regierung schon auf April 2009. Ab dann sollen Postkonkurrenten auch Briefe über 50 Gramm befördern dürfen, statt wie heute ab 100 Gramm. Nathalie Christen.
Vor kurzem noch wollte der Bundesrat die Post nur gemächlich dem rauen Wind des Wettbewerbs aussetzen, auch aus Rücksicht auf die patriotischen Gefühle der Stimmberechtigten. Jetzt aber macht die Regierung plötzlich Tempo. Das nächste Stück des Monopolkuchens soll die Post bereits nächstes Jahr mit der Konkurrenz teilen müssen, statt erst in 3 Jahren. Und vollen Wettbewerb will der Bundesrat ab 2012 zulassen, nur ein bisschen später als die meisten EU-Länder. Warum plötzlich so schnell? Bundesrat Moritz Leuenberger.
Die Post hat ein hohes Ergebnis erzielt, fast 1 Milliarde Gewinn. Ein Gutachten hat gezeigt, dass die Öffnung des Marktes um 50 Gramm der Post keinerlei Schwierigkeiten bedeutet, dass insbesondere die Grundversorgung überhaupt nicht gefährdet ist.
Ab wann die Post voll im Wettbewerb steht, entscheidet der Bundesrat aber nicht allein. Dazu braucht er das Einverständnis des Parlaments und bei einem Referendum auch das Ja der Stimmbevölkerung.
Die Schweiz anerkennt die ehemalige serbische Provinz Kosovo als selbstständigen Staat und will diplomatische Beziehungen aufnehmen. Laut Bundespräsident Guschpin begrüßt der Bundesrat namentlich, dass die kosovarischen Behörden sich bereit erklären, die Minderheiten zu schützen. In der Kosovo-Frage stehe emotional viel auf dem Spiel und es träfen widersprüchliche Interessen aufeinander. Es gebe keine Ideallösung, sagte Guschpin. Der Bundesrat bietet Serbien an, die jetzt schon engen Beziehungen weiter zu verstärken. Das Bundesgericht ebnet Hausbesitzern rund um den Flughafen Zürich den Weg für eine Lärmentschädigung. Sie können unter Umständen eine Entschädigung verlangen, auch wenn der Wert ihres Hauses um weniger als 1/3 abgenommen hat. Die Flughafenbetreiberin Unique betont, sie könne nicht sagen, welche Konsequenzen das Urteil für die gesamten Lärmschutzforderungen habe. Unique drohen rund 19.000 Entschädigungsforderungen rund um den Flughafen Zürich. Im Kampf gegen den Missbrauch von Sozialhilfegeld will die Stadt Zürcher Regierung den Austausch von Informationen verbessern. Konkret soll die Verwaltung Amtshilfe leisten, wenn sie vom Sozialdepartement angefragt wird. Der Datenschützer der Stadt Zürich gab dazu sein Einverständnis, wie die Stadt mitteilt. Zudem darf die Verwaltung, also zum Beispiel Betreibungsämter oder auch die Polizei, neu einen konkreten Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch dem Sozialdepartement melden. Die Genfer Stadtregierung plant Straßengebühren für die Autofahrt in die Innenstadt. Sie lässt bis zum Sommer die gesetzlichen Grundlagen für das sogenannte Road Pricing in Genf ausarbeiten. Grundlage sei der Bundesratsbeschluss vom Dezember, der gewissen Städten die Einführung solcher Abgaben erlaube. Die Schweizer Bischofskonferenz gesteht ein, im Umgang mit pädophilen Priestern Fehler gemacht zu haben. Es sei falsch gewesen, diese einfach von ihrem Posten zu entfernen und andernorts wieder in der Seelsorge einzusetzen. Die Bischofskonferenz fordert ferner die Medien auf, in ihrer Berichterstattung die Privatsphäre der Opfer zu respektieren. Die Staatsanwaltschaft von Liechtenstein fordert von Deutschland Rechtshilfe bei der Suche nach den Lieferanten von Bankunterlagen. Diese Geschäftsgeheimnisse waren gegen Bezahlung von Liechtenstein an den deutschen Geheimdienst gegangen. Milliardenschwere Staatsfonds aus asiatischen Boomländern und Erdölstaaten sollen bei Investitionen in der EU freiwillig Verhaltensregeln einhalten, sich also auf faire und durchschaubare Spielregeln einlassen. Darauf drängt die EU-Kommission. Weiter will die EU-Kommission, dass künftig auch Engagements der Banken in Finanzanlagen erfasst werden, die bisher nicht bilanziert werden mussten. Das deutsche Verfassungsgericht hat der umstrittenen heimlichen Online-Durchsuchung enge Grenzen gesetzt. Das Gericht stärkt damit die Rechte der Computernutzer. Das heimliche Eindringen in einen Computer muss in Deutschland von einem Richter erlaubt werden und ist nur bei Terrorgefahr oder bei Angriffen auf das Leben und die Freiheit zugelassen. Ausgeschlossen wird die Anwendung der heimlichen Online-Durchsuchung bei Straftaten wie Kinderpornografie, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen muss sein Gesetz damit entschärfen. Der Autokonzern BMW will bis Ende Jahr 8.100 Stellen der weltweit 108.000 Stellen abbauen. Der größte Teil der Stellenstreichungen betrifft Deutschland, wie der Konzern zu einem früheren Grundsatzentscheid jetzt mitteilt. Der Abbau erfolgt trotz Rekordergebnissen.
Die weiteren Themen: Kampf, Spannung, Lärm, die UBS in der Sporthalle, der Stimmungsbericht vom St. Jakob. Die Analyse der Ergebnisse dieser Generalversammlung und die Meinung von Roger Döweck zur UBS damals und heute und zum Finanzplatz heute und morgen. Das ist der Schwerpunkt, aber nicht das einzige große Thema heute. Die Schweiz anerkennt den Kosovo, die Begründung und die Kritik daran. Die Schweiz liberalisiert die Post und zwar schneller als angenommen, der Plan und die Reaktionen darauf. Das Schweizer Bundesgericht schützt Fluglärmgeplagte. Das deutsche Bundesgericht schützt Computer vor Staatsschnüfflern, mit Ausnahmen. Schnell wirkende Bremsen, eine Spezialität bei BMW. Die Firma streicht 8.000 Arbeitsplätze. Und langsam eintretendes Vergessen. Der General, der den Schweizer Widerstand verkörperte, verblasst in der Erinnerung. Echo der Zeit. Mit einer gepflegten Diskussion hatte wohl niemand gerechnet. Die außerordentliche Delegiertenversammlung der UBS versprach hitzige Auseinandersetzungen. Aber um ein Haar wäre es für den Verwaltungsrat noch schlimmer gekommen. Der Antrag auf eine Sonderuntersuchung nach den Milliardenabschreibern wurde nur knapp abgelehnt. Der stürmische Tag in der Basler St. Jakobshalle. Manuel Rentsch berichtet.
Die Stimmung in der St. Jakobshalle in Basel war mehr als gereizt. Die Wut richtete sich vor allem gegen UBS-Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel. Ein Kleinaktionär sagte zum Beispiel:
«Herr Ospel, ich und viele Aktionäre da innen zweifeln an Ihrer Geschäftspolitik und Ihren Fähigkeiten. Es wäre besser, Sie und der gesamte Verwaltungsrat würden das Handtuch werfen und so schnell als möglich davon ziehen, ohne Abgangs- und Lohnentschädigung.»
Viele Redner kritisierten die hohen Boni der UBS-Spitze.
«Von Verdienst oder Lohn kann hier doch längst nicht mehr gesprochen werden. Das ist klarer Diebstahl. Und das muss einmal klar gesagt werden hier. Das ist Diebstahl, Herr Ospel.
Marcel Ospel stellte seine Sicht der Dinge dar. Die UBS habe in den vergangenen 10 Jahren gut gearbeitet. Sie habe 66 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Nun habe sich das Umfeld drastisch verschlechtert. Der UBS-Kapitän spricht von der schwersten Finanzkrise seit dem Börsencrash von 1929. Marcel Ospel räumte aber auch Fehler ein.
Ich will die Situation nicht schönreden. Es steht außer Frage, dass wir gewisse Entwicklungen falsch beurteilten.
Er werde nicht zurücktreten, sagte Marcel Ospel weiter. Er ließ aber durchblicken, dass die Nachfolgeregelung eingeleitet werde. Im Verlauf der Versammlung erhitzten sich die Gemüter immer mehr. Der Schaffhauser-Unternehmer und Initiant der Abzockerinitiative, Thomas Minder.
Meine Herren Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder, Sie wollten Nummer 1 werden im Investmentbanking. Nun sind Sie nominiert zum Versagerteam des Jahrhunderts der Schweizer Volkswirtschaft.
Der aufgebrachte Aktionär doppelte gleich nochmal nach.
Herr Ospel, Sie tragen ganz klar die größte Verantwortung. Schließlich sind Sie Verwaltungsratspräsident, Vorsitzender des Risikoausschusses und nehmen dafür auch das größte Gehalt.
Nach diesem Auftritt kam es zu einem Tumult. Offenbar versuchte Thomas Minder, dem UBS-Präsidenten ein Buch auszuhändigen. Die Sicherheitskräfte blockten ab. Die Aktionärinnen und Aktionäre protestierten. UBS-Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel versuchte, die Gemüter zu beruhigen.
Das war offensichtlich eine zu heftige Reaktion.
Nach gut 4 Stunden lag schließlich das erste Resultat vor. Der Antrag auf Sonderprüfung der Stiftung Ethos wurde nur knapp abgelehnt. Ethos-Präsident Kaspar Müller wertet das Ergebnis als Erfolg.
Wir haben damit gerechnet, dass ganz substanziell Ja gestimmt wird, aber mit 44% hatte man nicht rechnen können. Und das zeigt, wie wichtig das Thema einer Sonderprüfung ist.
Ethos will nun weiter Druck machen und sucht den Dialog mit der UBS mit dem Ziel, die Hintergründe, die zu den hohen Verlusten führten, offenzulegen. Nach dem Redemarathon sagten die Aktionärinnen und Aktionäre schließlich auch Ja zur Kapitalerhöhung. Somit erhält die UBS eine Geldspritze von 13 Milliarden Franken. Dieses Geld soll über die Krise hinweghelfen.
Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Die vollständige Rede von Marcel Ospel können Sie in unserem UBS-Dossier auf drs.ch nachhören. Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist hat sich das Geschehen in der Sporthalle angeschaut, angehört. Versuchen wir einmal zu bilanzieren, was da gelaufen ist, Urs Sigrist. Das Erste, was auffiel, neben Aktienrecht muss ein Verwaltungsratspräsident heute offenbar vor allem Feingefühl im Umgang mit aufgebrachten Menschengruppen haben.
Ja, das ist sicher wichtig, denn solche Generalversammlungen sind auch Landsgemeinden der Wirtschaftswelt, würde ich mal sagen. Es sind Inszenierungen. Dazu gehören solche kämpferischen Auftritte, wie wir sie eben auch gehört haben. Es gehören dazu die Kleinaktionäre, die sehr vehement auftreten, sich auch in Szene setzen. Es gehören dazu diese Emotionen, in diesem Fall mit den Milliardenabschreiben natürlich sowieso. In diesem einen Fall, der auch angetönt wurde, in dem die Sicherheitsleute wohl zu hart durchgegriffen haben. Das war ein Zwischenfall. Marcel Ospel war da auch nicht immer ganz so souverän. Er hat auch einzelne Abstimmungsprozedere bisweilen etwas unklar geführt. Aber ich würde diese Führung nicht überbewerten oder diese Mängel nicht überbewerten, denn eine Generalversammlung ist eben auch eine Show. Und in diesem Fall war es eine sehr lange Show. Sie hat 7 Stunden gedauert.
Kommen wir zur Substanz sozusagen, zu den Entscheiden, die getroffen worden sind. Die Sonderprüfung wurde abgelehnt, aber viel knapper als angenommen. Da haben gewichtige Aktienpakete offensichtlich zugestimmt. Was heißt das?
Ja, das war eine Ohrfeige für Marcel Ospel und die UBS-Spitze. Das war eine schallende Ohrfeige. Man könnte vielleicht sogar sagen, ein Faustschlag. Also alles andere als ein Vertrauensbeweis für die UBS-Spitze. Es zeigt, die Empörung, die nicht nur bei den kleinen Aktionären da vorhanden ist, sondern auch bei größeren, bei Pensionskassen etwa, die eine solche Sonderprüfung jetzt verlangt haben. Denn eine solche Sonderprüfung ist nicht irgendeine kleine Prüfung, sondern das ist ein aufwendiges, gerichtlich angeordnetes Verfahren. Das ist teuer, das ist das Vorspiel auch für mögliche Klagen. Das hätte dem Ansehen und der Reputation der UBS wohl für Jahre schaden können. Und trotzdem hat eben fast die Hälfte Ja gesagt zu einer solchen Sonderprüfung. Das zeigt auch noch einmal, wie groß der Ärger, der Frust und auch die Enttäuschung der UBS-Aktionäre eben sind.
Die Kapitalerhöhung ist durch. Also das Geld aus Singapur kann jetzt fließen, das Geld aus Saudi-Arabien kann jetzt fließen. Ist jetzt im Großen und Ganzen Ruhe bei der UBS?
Also Ruhe herrscht jetzt mal an der Kapitalerhöhungsfront, würde ich sagen, die da mit 90% durchgegangen ist. Das ist sehr klar. Damit hat die UBS ihr Eigenkapital auf gegen 12% erhöhen können. Das ist ein hoher Eigenkapitalanteil, den es braucht in der Vermögensverwaltung. Da ist Vertrauen sehr wichtig und eine solche Kapitalerhöhung, die schafft dieses Vertrauen, die zeigt, wir sind eine sichere Bank, um es in den Worten von UBS-Chef Marcel Ospel eben an der Pressekonferenz gehört zu sagen, wir bleiben eine der bestkapitalisierten Banken der Welt. Auch die Sonderprüfung abgelehnt. Man kann also sagen, dass die UBS nach der heutigen außerordentlichen GV besser aufgestellt ist. Es war wohl ein wichtiger Schritt für die UBS, aber sie ist damit noch längst nicht am Ziel. Es drohen weitere Milliardenabschreiber. Die Ospel-Nachfolgefrage bleibt ungelöst. Also wenn ich jetzt so im Bild der Inszenierung bleiben möchte, dann würde ich sagen, heute war ein großes, ein mächtiges Donnergrollen in der St. Jakobshalle zu hören. Die Stürme, die realen dann draußen an den Märkten in der Wirtschaftswelt, die werden folgen. Die Kreditkrise, die ist noch längst nicht ausgestanden.
Ospel will ein Teil der Lösung sein, sagt er immer wieder. Andere sehen das anders und meinen, die Lösung bestünde darin, dass er geht. Muss er gehen? Muss er bald gehen? Wie sieht das aus?
Also da hat man heute nicht sehr viel Neues gehört. Es hieß allerdings, dass die UBS ihren Verwaltungsrat verstärken will mit einem Bankenfachmann. Das zeigt doch auch, dass man die Einschätzung hat, dass dieses Spezialwissen, über das gerade ja Marcel Ospel auch in hohem Maße verfügt, dass dieses Spezialwissen eher knapp vertreten ist in diesem UBS-Verwaltungsrat. Das dürfte auch mit ein Grund sein, dass Ospel jetzt noch bleibt, sicher mal für ein Jahr. Neues dazu war nicht viel zu hören, einzig, dass die Nachfolge nun geregelt angegangen werden soll, was auch immer das heißen mag. Da muss man sagen, Personalie Ospel bleibt ungelöst.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist aus Basel. Vorwürfe gegen eine UBS, die Abschreiber in Milliardenhöhe macht, die sich von Singapur helfen lassen muss. Jetzt auch Vorwürfe wieder gegen den Finanzplatz Schweiz, zum Beispiel aus Deutschland. Was geht hier vor? Roger Döweck ist Publizist, ehemaliger Chefredaktor von Tagesanzeiger und Zeit und, das sei nebenher erwähnt, Spross einer Bankiersfamilie. Sein Vater war Verwaltungsratspräsident der UBS, der damaligen Bankgesellschaft. Ich sprach heute Nachmittag mit ihm und fragte ihn, das ist ja ein ziemlicher Unterschied, wenn man eine gepflegte Bankgesellschafts-Generalversammlung in den 60er Jahren beispielsweise vergleicht mit dem Rummel zu St. Jakob heute.
Allerdings, das war, wenn Sie schon das ansprechen, damals gleichsam ein gesellschaftliches Ereignis. Heute ist es ein Medienereignis mit Show und mit Showdown. Die Bankenwelt war damals eine Zunft. Und heute ist es Casino. Die Banken damals haben alles untereinander abgesprochen. Die Löhne der Bankbeamten, wie man sie nannte, die Zinsen und im Rahmen der Bankiervereinigung haben sie sogar vereinbart, keine Werbung zu machen. Es gab ein regelrechtes Werbeverbot. Und heute sind die Renditevorstellungen in der Bankenwelt so hoch, dass viele ganz übertriebene Risiken eingehen.
Und dennoch ist Casino nicht gerade ein bisschen arg hart.
Nein, wenn man Renditen von 30% und mehr erzielen will, dann muss man zwangsläufig unseriöse Geschäfte nachgehen und das hat jetzt auch die UBS eingeholt. Andere haben es etwas besser gemacht, aber fast keine Großbank auf der Welt ist von dieser Subprime-Krise, wie man sie nennt, ungeschoren davongekommen. Das deutet darauf hin, dass nicht nur Managementfehler gemacht worden sind, sondern dass da ein Systemfehler vorliegt.
Wie kann man diesen Systemfehler korrigieren?
Ich glaube, dass schlicht und einfach die Renditeerwartungen der Banken kleiner werden müssen. Und das lässt sich marktwirtschaftlich am besten dadurch gestalten, dass die Anforderungen an das Eigenkapital der Banken noch höher werden. Je mehr Eigenkapital benötigt wird, desto weniger kann man gleichsam ungeheure Risiken eingehen. Und das wäre die weit bessere Methode als alle direkten staatlichen Eingriffe. Aber eines ist klar, der Staat muss jetzt seiner Verantwortung gerecht werden. Wir haben es mit Bankiers zu tun, die über Jahrzehnte den Staat schlecht gemacht haben und nun dringend auf staatliches Geld, auf das Geld der staatlichen Zentralbanken angewiesen sind. Und wenn der Staat dieses Geld schon zur Verfügung stellt, dann müssen staatliche Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und Regierungen zusammen so schnell wie nur möglich die Anforderungen an die Seriosität des Bankgeschäfts erhöhen und dann werden sie ganz gewiss vorsichtiger agieren, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.
Sie rufen nach mehr Regulierung, nicht sehr modisch.
Wir haben die vierte Blase innerhalb von einem Dutzend Jahren. Die japanische Immobilienblase und bis heute krankt Japan daran, hat sich nicht wirklich erholt. Dann die sogenannte Tigerblase in Fernost, die kleinen Staaten. Bis heute haben sie auch Mühe damit. Dann hatten wir die New Economy Blase und jetzt die Subprime Blase. Jedes Mal gewichtiger, jedes Mal größer. Wir müssen schon schauen, dass die Marktwirtschaft nicht zu einer Blasenwirtschaft wird und jedes Mal dann in der Blase die Gewinne privatisiert werden und wenn die Blase geplatzt ist, der Staat für die Verluste aufkommen muss.
Aber vom Fall, wo der Staat im Falle UBS einschreiten müsste, sind wir doch noch ein ziemliches Stück entfernt.
Nein, der Staat ist seit Wochen und Monaten bereits eingeschritten. Sämtliche Großbanken und nicht nur die brauchen kurzfristiges Geld von der Zentralbank, weil sie einander so sehr misstrauen, dass sie einander gar kein Geld mehr ausleihen. Und dieses Geld stellt der Staat zur Verfügung und ohne diese staatliche Hilfe wäre das Bankensystem wahrscheinlich schon längst zusammengebrochen. Nur, es geht nicht, dass das sich gleichsam systematisiert und dass die Casino-Spieler, diejenigen, die am Roulette-Tisch sitzen, immer darauf vertrauen kann, dass der Staat, wenn sie denn dann die totale Krise haben, einschreitet. Denn er macht das zulasten von uns. Was jetzt geschieht, die Ausweitung der Geldmenge, die ganz gewiss zu einer Stärkung der Inflation führen wird, das werden die Sparer büßen, das werden die Kleinverdiener büßen. Und das werden die Rentner büßen. Sie werden in wenigen Monaten feststellen, dass ihre Pension kleiner ist, als sie sich erhofft hatten, weil gerade sie durch die Geldentwertung aufgezehrt wird und durch die Zusammenbrüche an der Börse so viel Milliarden vernichtet worden sind. Mit anderen Worten geht es nicht, dass die Gewinne der Banken den Aktionären zukommen, die Allgemeinheit aber die Kosten der Krise trägt.
Die UBS schreibt Milliarden ab, muss sich schwere Vorwürfe gefallen lassen, das ist das eine. Dann europäische Regierungen, die zusammen mit Liechtenstein auch den Bankenplatz Schweiz unter Feuer nehmen sozusagen. Ist das alles eine kleine klimatische Störung über den Alpen oder ist das ein größeres Problem?
Ich glaube, auf spektakuläre Art und Weise steht wie die Zukunft unseres Finanzplatzes auf dem Spiel. Auf der einen Seite haben wir eine massive Schwächung der beiden Großbanken, in erster Linie der UBS, aber teils auch der Credit Suisse. Sie haben an Glaubwürdigkeit verloren und Glaubwürdigkeit war über viele Jahrzehnte das Schweizer Kapital. Und auf der anderen Seite erleben wir erneut zum x-ten Mal eine Anfechtung des Finanzplatzes im Zusammenhang mit dem Steuerskandal, nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien, auch in den Vereinigten Staaten, auch in Frankreich. Da ist die Zielstrebigkeit unserer nächsten Partner in den USA und in Europa nicht zu unterschätzen. Sie werden den Druck aufrechterhalten, den äußeren Druck. Die Schweiz schützt Steuerhinterzieher, die in den anderen Ländern überall sonst auf der Welt als Straftäter gelten. Das ist ein enormes Konfliktpotenzial und wird eines bleiben. Und da kommt eine besonders heikle Dimension hinzu. Wenn eine Schweizer Großbank, wenn ein Schweizer Großkonzern versagt, dann kommt Hilfe meistens nur aus dem Ausland. Die Schweiz ist so klein, dass sich kaum je Hilfe im Inland findet.
Die Meinung von Roger Deweck. So rasch handelt der Bundesrat selten. Nur gerade 10 Tage nach dessen Unabhängigkeitserklärung anerkennt die Schweiz den Kosovo als selbstständigen Staat. Bundespräsident Pascal Couchepin ließ vor den Medien durchblicken, dass es dazu gar keine Alternative gegeben habe. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
So schnell hat der Bundesrat wohl noch nie einen Staat anerkannt. Die Volksrepublik China musste mehrere Monate warten, bis die Schweizer Regierung mit ihr diplomatische Beziehungen aufnahm. Israel fast ein ganzes Jahr. Und im Falle von Vietnam oder Nordkorea ließ sich der Bundesrat gar 26 Jahre Zeit bis zur Anerkennung. Im Fall Kosovo aber war für die Landesregierung nach 10 Tagen alles klar. Bundespräsident Pascal Kuschmer.
Die Schweiz denke, es ist ein Schritt in der Stabilisierung hoffentlich dieser Region der Welt.
Dass etliche Staatsrechtler behaupten, die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo verstoße gegen das Völkerrecht, hat den Bundesrat nicht beeindruckt.
Wie Sie wissen, wenn es gibt zwei Juristen und auch im internationalen Recht, das ist der Fall, wenn es gibt zwei Juristen, es gibt drei Meinungen. Aber wieder die Überzeugung, nichts gegen das internationale Recht gemacht zu haben.
Der Bundesrat folgt damit den beiden außenpolitischen Kommissionen des Parlaments, die letzte Woche die Anerkennung des Kosovo empfohlen hatten. In einer Situation, in der emotional so viel auf dem Spiel stehe und widersprüchliche Interessen aufeinandertreffen würden, gäbe es keine Ideallösung, erklärte der Bundespräsident wörtlich vor den Medien und deutete damit an, dass gar nichts anderes übrig bleibe, als den neuen Staat anzuerkennen.
Man kann immer Nein sagen, wenn man will. Aber wenn man die Lage nüchtern beurteilt, man sieht, das ist eine bessere Lösung. Es gibt keine perfekte Lösung, aber es ist eine bessere Lösung.
Die Schweiz habe in Bezug auf Südosteuropa immer ausgewogene Positionen bezogen, betonte Kuschmer. Die Interessen aller Parteien würden berücksichtigt. Deshalb sei es dem Bundesrat auch ein Anliegen, die engen Beziehungen zu Serbien weiter zu intensivieren.
Serbien ist für uns sehr wichtig. Sie sind Mitglieder unserer Gruppe bei der Weltbank und bei der Internationalen Währungsfonds. Wir werden weiter die Kontakte mit Serbien pflegen und wir haben auch diskutiert, die Möglichkeiten, diese Zusammenarbeit noch zu verbessern.
Man habe verschiedene Ideen diesbezüglich besprochen, aber noch keine konkreten Beschlüsse gefasst. Der Bundesrat handelt im Fall Kosovo also außergewöhnlich schnell. Allerdings wollte der Bundespräsident betont haben, soll dieses Beispiel nicht Schule machen. Es gehe beim Kosovo um etwas Besonderes, wie sich Kuschmer ausdrückte.
Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Mehr über die Beziehungen der Schweiz zu Kosovo finden Sie in unserem Kosovo-Dossier auf drs.ch. Ein rascher Entscheid also zum Kosovo, deutlich schneller als erwartet, hat sich der Bundesrat auch zur Öffnung des Postmarktes entschieden. Dazu Hintergrund von Katrin Hug.
Vielschreiber sollen ab nächstem Jahr die Möglichkeit erhalten, ihren über 50 Gramm schweren Brief von der Postkonkurrenz befördern zu lassen. 50 Gramm, dies entspricht 8 A4-Seiten. Die meisten Privaten verschickten sowieso leichtere Briefe, so Infrastrukturminister Moritz Leuenberger.
Und auch private Briefe, Liebesbriefe oder so, können relativ ausführlich sein und genießen immer noch den Monopolschutz.
Doch nach Romantik ist den Gewerkschaften nicht zumute. Dass der Bundesrat das Tempo dermaßen heraufgesetzt habe, sei gefährlich, meint Giorgio Pardini, Vizepräsident der Gewerkschaft Kommunikation.
Also wir sind schockiert, weil sehr viele Fragen offen sind und es gibt keinen Grund, diese Eile einzuschlagen für die Schweiz.
Indem der Bundesrat beim ersten Schritt die Monopolgrenze in eigener Kompetenz auf 50 Gramm senke, schalte er bei einem für die Bevölkerung wichtigen Thema die Volksrechte aus. Am meisten aber stört die Gewerkschaften die volle Marktöffnung ab 2012. Dies gehe nicht, ohne zuvor einen Branchenvertrag mit den Gewerkschaften abzuschließen und den Schritt sozial abzufedern. Ohne flankierende Maßnahmen würden die Löhne und Arbeitsbedingungen nämlich massiv verschlechtert. Das hätten Beispiele aus dem Ausland gezeigt.
Wir möchten die Arbeitsbedingungen regeln auf Niveau der Post, dass es nicht zu Dumping-Situationen kommt wie in Deutschland, wo dann die Regierung Mindestlöhne festlegen muss. Für das braucht es Zeit, es braucht Beratung. Und wie gesagt, jetzt kommt der Bundesrat sehr schnell in die Offensive und ich finde, das ist der falsche Weg und das ist auch nicht zielführend.
Mit einer totalen Öffnung ab 2012 würde zudem die Grundversorgung gefährdet, das flächendeckende Postnetz also. Beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse sieht man das ganz anders. Durch mehr Wettbewerb werde die flächendeckende Versorgung sogar besser, sagt Martin Kaiser.
Economy Suisse ist sehr erfreut über den Entscheid des Bundesrates. Es handelt sich um einen weisen und weitsichtigen Entscheid im Interesse von Wirtschaft und Konsumenten.
Studien hätten nämlich gezeigt, dass die Postpreise sinken würden, wenn das Monopol noch mehr abgebaut werde. Das aber berge große Risiken für die Post, befürchtet Sprecher Richard Pfister.
Wir denken, dass mit diesen Maßnahmen jetzt die Finanzierung der Grundversorgung langfristig nicht gesichert ist.
Das sieht der ehemalige Postüberwacher und jetzige Economie-Swiss-Sprecher Martin Kaiser anders. Auch wenn eine Studie zum Schluss komme, das Geld könnte für die Grundversorgung nicht ganz ausreichen, so werde es nicht sein, ist Kaiser überzeugt.
Wenn die Studie von einer Finanzierungslücke spricht, dann steht das gegenüber der Wunschrendite der Post. Es handelt sich also nicht um eine Finanzierungslücke der Grundversorgung, sondern um eine Abweichung von der Wunschrendite der Post.
Für den Fall, dass die Grundversorgung trotzdem zu teuer werden sollte, will der Bundesrat vorsorgen. Alle Postanbieter sollen Geld in einen Fonds einbezahlen müssen, um die Grundversorgung zu sichern.
Bundeshausredaktorin Katrin Hug. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Schweizer Fluglärm und die Entschädigung dafür. Deutsche Computerschnüffelei und der Schutz davor. Prima Autoumsatz verbunden mit massivem Stellenabbau. Und vor 70 Jahren der Mann im Lande, Le General. Und kaum einer kennt ihn mehr. Flughäfen sind beides nützlich und ärgerlich. Ärgerlich vor allem für die Wohnbevölkerung in den An- und Abflugschneisen. Und die hat sich in Zürich bekanntlich zur Wehr gesetzt. Fast 20.000 Entschädigungsforderungen sind in den letzten Jahren zusammengekommen. Haus- und Grundbesitzer klagen wegen der Entwertung ihrer Immobilien. Und das mit Erfolg. Das Bundesgericht hat heute erstmals eine Klage aus Opfikon-Gladbruck gutgeheißen. Das könnte für den Unique Airport Zurich über die Zeit uniquely teuer werden. Aus Zürich Sonja Schmidmeister.
10 Jahre sind vergangen, seit vielen Hausbesitzern in Opfikon der Kragen platzte. Innert kurzer Zeit hatte sich damals der Fluglärm in der Abflugschneise über ihren Köpfen beinahe verdoppelt. So klagten 100 Eigentümer und die Gemeinde gegen den Kanton, der damals noch für den Flughafen zuständig war. Ihre Forderung: Lärmentschädigungen, und zwar in der Höhe von 30% des Wertes ihrer Liegenschaften. Zumindest ein Fall ist nun entschieden. Das Bundesgericht hat einem Einfamilienhausbesitzer in Opfikon 150.000 Franken Entschädigung zugesprochen. Diese Summe entspricht einem Fünftel des Verkehrswertes. Für Klägeranwalt Peter Ettler eine Genugtuung, denn der Flughafen hat die Forderungen lange bekämpft und wollte nur jene entschädigen, die eine Wertminderung von über 30% geltend machen können. Ettler rechnet nun damit, dass dieser Pilotfall auch weiteren Klägern hilft.
Das Bundesgericht hat einen Grundsatzentscheid gefällt, und das bedeutet, dass nun auch etwa 30 bis 40 weitere Eigentümer, die wir seit 1998 in diesen Verfahren vertreten, Entschädigungen in nächster Zeit erhalten werden.
In welcher Höhe und wann muss allerdings von Fall zu Fall neu beurteilt werden. Klärung bringt das Urteil aus Lausanne auch in der strittigen Frage nach dem Schätzungsmodell. Anerkennt es doch eine Methode, nach der sich Wertminderungen relativ einfach und schnell berechnen lassen. Nichtsdestotrotz, viele Fragen sind noch offen. Etwa, ob auch Besitzer von Mehrfamilienhäusern oder Bauland ein Recht auf Entschädigungen haben. Oder wie sich die Situation für Kläger und Klägerinnen aus anderen Gemeinden präsentiert. Denn nach der Klagewelle aus Opfikon und insbesondere nach der Einführung der Südanflüge 2002 sind Tausende von ähnlichen Begehren nachgereicht worden. Der Flughafen hat deshalb vor 8 Jahren einen Entschädigungsfonds eingerichtet und rechnet mit zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden Franken, die er für Lärmklagen bezahlen muss. An dieser Prognose hat das heutige Urteil aus Lausanne nichts geändert. Denn ein Fall reicht noch nicht aus, um die effektiven Kosten abzuschätzen. Und auch wenn er den Weg für weitere Zahlungen ebnet, mit den vielen tausend hängigen Klagen ist der Pilotfall aus Opfikon nur bedingt vergleichbar.
Sonja Schmidmeister in Zürich. Darf der Staat heimlich private Computer ausspionieren? Diese Grundsatzfrage hatte das deutsche Bundesverfassungsgericht zu beantworten. Hintergrund dafür ist ein Gesetz in Nordrhein-Westfalen, das solche Eingriffe bei Terrorverdacht bisher erlaubte. Verschiedene Politiker und Rechtsanwälte empfanden dies als massive Bedrohung der Privatsphäre und haben dagegen geklagt. Die obersten Richter geben ihnen jetzt weitgehend recht. Für Online-Durchsuchungen gibt es künftig hohe Hürden. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Das Urteil aus Karlsruhe war mit Spannung erwartet worden, denn seine Bedeutung reicht weit über das beanstandete Gesetz aus Nordrhein-Westfalen hinaus. Mit diesem machten die Richter nämlich kurzen Prozess. Es weise handwerkliche Fehler auf, sagten sie, verletze elementare Persönlichkeitsrechte und sei somit verfassungswidrig. Im Klartext hieß die Botschaft: so nicht. Die Regierung in Düsseldorf muss neu über die Bücher. Doch dabei ließen es die obersten Richter nicht bewenden. Sie nahmen die aktuelle Klage vielmehr zum Anlass, um im Internetzeitalter das Recht grundsätzlich anzupassen. Schließlich, sagte Gerichtspräsident Papier, speicherten heutzutage viele Bürger auf ihren Computern höchstpersönliche Texte, Bilder und Töne. Wer da als Unbefugter eindringe, begehe quasi Hausfriedensbruch. Dem wollen die Verfassungsrichter mit ihrem heutigen Urteil nun ein für allemal einen Riegel schieben. Deshalb soll es künftig in Deutschland ein neues Grundrecht geben, das die Vertraulichkeit und Integrität von Computern garantiert. Damit können sich PC-Nutzer darauf verlassen, dass der Staat nicht einfach heimlich auf ihre Geräte zugreifen und die gespeicherten Daten auf der Festplatte ausspionieren kann. Ein Sieg der Bürgerrechte, meint Gerhard Baum. Der ehemalige Innenminister und FDP-Politiker hatte zusammen mit anderen in Karlsruhe gegen die Online-Durchsuchung geklagt.
Das Urteil hat Rechtsgeschichte geschrieben, es ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Grundrechtsschutzes und es hat dem Gesetzgeber erneut Grenzen aufgezeigt, die in der Verfassung liegen.
Grenzen schon, aber auch Möglichkeiten. Denn das neue Grundrecht ist nicht schrankenlos. So ist eine Online-Durchsuchung zulässig, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass niemand einen Anschlag auf Leib und Leben plant oder beispielsweise auf die Strom- oder Wasserversorgung des Landes. Allerdings müssen die Ermittler diese Maßnahme zuvor richterlich genehmigen lassen und intime Kenntnisse dürfen sie nicht verwenden. Für Innenminister Schäuble sind diese hohen Hürden kein Problem. Er hatte seit Monaten auf den Richterspruch gewartet und will jetzt die neu erlaubte Fahndungsmethode möglichst rasch ins Bundeskriminalgesetz aufnehmen. Im Kampf gegen Terroristen sei sie unumgänglich, sagte Schäuble, und um flächendeckende Durchsuchungen sei es ihm ohnehin nie gegangen.
Nur in wenigen eng begrenzten Ausnahmefällen unter strengen Voraussetzungen zur Abwehr schwerer Gefahren wollen wir dieses Instrument, brauchen wir dieses Instrument, aber dafür brauchen wir es. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung ausdrücklich für mit der Verfassung übereinstimmend erklärt.
So sind denn heute Abend plötzlich alle zufrieden, sogar die SPD. Sie hatte sich zuvor monatelang mit dem Innenminister über die Online-Durchsuchung gestritten. Jetzt hat sie signalisiert, dass sie dagegen keine Bedenken mehr hat.
Ursula Hürzeler in Berlin. Werksschließung von Nokia, Stellenabbau bei Siemens und jetzt streicht auch noch BMW mehr als 8000 Arbeitsplätze. Auf dem Werkplatz Deutschland jagt zurzeit eine schlechte Meldung die nächste. Der Stellenverlust bei BMW wird der deutschen Arbeiterin, dem deutschen Arbeiter nicht leicht zu erklären sein, denn BMWs finden reißenden Absatz, das Geld sprudelt. Felix Linke.
Rekordgewinne und Stellenabbau, auf den ersten Blick passt es nicht zusammen. 2007 hatten die weiß-blaue Edelmarke und der Mini sich so gut verkauft wie noch nie. 10% mehr Fahrzeuge wurden ausgeliefert, doch schon im Sommer kamen in der Chefetage Bedenken, ob es so weitergeht angesichts der dramatischen Entwicklung auf dem US-Markt, wo BMW mehr Autos verkauft als jeder andere deutsche Hersteller und das auch noch bei einem katastrophalen Eurokurs, der soeben auf 1,50 Dollar geklettert ist. Der Abbau von 3.100 Stellen in der Stammbelegschaft in diesem Jahr und von 5000 Zeitarbeitsplätzen werde einstweilen ohne Kündigungen erfolgen. Das Problem der Beschäftigten lässt sich vorerst nicht eingrenzen. Jeden kann es treffen, an jedem Standort, außer im neuen Werk von Leipzig, wo auch 1000 Zeitarbeiter bleiben dürfen. Sonst sind Ingenieure genauso gefährdet wie Bandarbeiter, die Produktion genauso wie die Entwicklung oder der Vertrieb. Eine andere Aussage ist, dass BMW spätestens 2012 wieder so viele Mitarbeiter haben will wie 2007, also vor den Stellenkürzungen. Erster Widerstand kommt von der IG Metall. Die BMW-Mitarbeiter sollten auf keinen Fall Aufhebungsverträge unterzeichnen. Der Abbau von Personal sei kein tragfähiges Konzept für die Zukunft, sagt die Gewerkschaft. Auf die Vorschläge von Personalvorstand Ernst Baumann brauche sich die nächsten 7 Jahre niemand einzulassen. So lange gelte im Konzern eine Beschäftigungssicherung. So etwas sei keine Arbeitsplatzgarantie, kontert der Personalchef. Ein Arbeitsplatz könne notfalls auch ins Ausland verlagert werden.
Felix Linke. Während des Zweiten Weltkrieges verkörperte General Henri Guisan den Wehrwillen der Schweiz. Heute Abend ist Tag der offenen Tür in Vertrieve, in der ehemaligen Villa von Henri Guisan in Puyi bei Lausanne. Mit solchen Anlässen wollen die Verantwortlichen des Zentrums General Guisan den Mythos weiterleben lassen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Denn jetzt, fast 50 Jahre nach seinem Tod, droht dieser Mythos langsam zu verblassen. Patrick Mühlhauser.
Fragt man vor allem jüngere Passantinnen und Passanten in Zürich und Bern, wer Henri Guisan war, blickt man oft in ratlose Augen.
Keine Ahnung, das haben wir überhaupt nicht.
Er hat irgendetwas gemacht hier in Bern, glaube ich. Irgendetwas bewirkt oder so.
Der Gründer vom Schweizerischen Roten Kreuz. Ich weiß es nicht.
Noch nie gehört. Wer ist das?
Nach einer Weile kennt dann doch ein Passant Henri Guisan.
Ist das nicht ein General gewesen? Ist das der mit dem Rütli gsi? Ein bisschen Offizier zusammentrummeln und zum Widerstand aufrufen.
Das war am legendären Rütli-Rapport im Juli 1940. Guisan machte den Offizieren Mut und kündigte die Réduit-Strategie an, den Rückzug in die Alpen bei einem allfälligen Einmarsch der feindlichen Truppen. General Guisan selbst schildert seinen Auftritt auf dem Rütli später im damaligen Radio Lausanne.
J'insistais ensuite sur le fait que notre volonté de résistance ne devait connaître aucun relâchement.
Ich forderte dazu auf, den Wehrwillen aufrechtzuerhalten, die Entbehrungen seien nicht vergebens und sagte, dass unser Schicksal in unseren Händen liege und wir bis zum Ende unsere Unabhängigkeit verteidigen müssten.
Et qu'il fallait faire respecter jusqu'au bout.
Guisan symbolisierte den Widerstand. Dass ihn heute viele Leute in der Schweiz nicht mehr kennen, erstaunt den Enkel des Generals Maurice Decope wenig.
Das ist eine absolut natürliche Erscheinung.
Dasselbe geschehe auch mit anderen geschichtsträchtigen Persönlichkeiten, meint Decope. Und ein Zweck des Zentrums General Guisan in Puyi sei ja gerade, die Erinnerung an Guisan und seine Epoche aufrechtzuerhalten. Die historische Rolle von Guisan sei nicht derart bedeutend, findet hingegen Hans-Ulrich Jost, emeritierter Professor für Schweizer Geschichte an der Universität Lausanne.
Wenn man mit einem De Gaulle vergleicht, der dann natürlich den französischen Nachkriegsstaat geschaffen hat, so findet man bei Guisan natürlich keine ähnlichen Leistungen.
Auch deshalb verblasse das Bild von Guisan, glaubt der Historiker. Und auch, weil heute bekannt sei, dass es nicht in erster Linie der Armee zu verdanken war, dass die Schweiz vom Krieg verschont geblieben sei, sondern
dass erstens der Finanzplatz das wichtige Argument war, dass zweitens die Leistung der Wirtschaft auch äußerst wichtig war und dass die Armee bestenfalls noch eine subsidiäre Funktion hatte.
Maurice Decope, der Enkel von Guisan, reagiert auf solche Kritik etwas gereizt.
Ich habe natürlich jetzt erlebt seit den letzten 10 Jahren, wie verschiedene Bestrebungen vorhanden waren, ihn quasi vom Podest herunterzuholen.
Dies ist nicht wirklich gelungen, auch deshalb nicht, weil sich selbst Historiker nicht einig sind über die tatsächliche Rolle von General Guisan und der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges. Und weil es sie immer noch gibt, die Leute, die Guisan persönlich begegnet sind, wie diese 68-jährige Passantin.
Ich habe ihn einst gesehen, Grenchen. Er hat so ein Podium gemacht und dann hat er eine Rede gehalten. Aber ich habe natürlich auch nicht verstanden, ich bin dann etwa 5 Jahre gewesen. Aber das weiß ich noch.
Der Beitrag von Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Kurt Witsch. Ihr Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.